Ich mache heute etwas, wo man in den meisten, nicht alle, in den meisten, ich hocke hier auf dem Kabel, so, wo man in den meisten Ausbildungsstätten oder in den meisten Kursen, wenn es darum geht, wie man Input machen, wie man predigen, in den meisten lernt, das macht man nicht. Ich bombardiere euch knallhart mit Bibelvers von A bis Z heute. Und mir ist schon aufgefallen, ich komme mir da selber ein bisschen auf die Schliche. Meistens, wenn ich das mache, mache ich das, weil ich ein unheimlich starkes Bedürfnis habe, um zu zeigen, das, was ich erzähle, das habe ich mir nicht gestern Nacht ausgedacht, sondern das sehe ich in einer gewissen Breite über die ganze Bibel verteilt. Und darum mache ich das, was ich heute mache. Ich möchte dich aber zuerst einladen, die Augen zuzumachen und dich von mir berieseln zu lassen. Ich lese dir ein Kapitel aus der Bibel vor und ich werde das ein bisschen abändern. Ich werde an Stellen, wo da «wir» steht, werde ich einsetzen. Und ich lade dich ein, dass du die Augen zumachst und in deinen Gedanken das nachsprichst. Und mit «ich» meine ich nicht mich, den Michael, sondern mit «ich» meinst du dich. Ist gut. Also, mach mal die Augen zu. Wer hat denn meiner Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Gottes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf. Jesus wuchs vor ihm auf. Wie ein Trieb aus dürrem Boden. Jesus war weder stattlich noch schön. Jesus war unansehlich. Und Jesus gefiel mir nicht. Jesus wurde verachtet und alle mieden ihn. Jesus war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick ich nicht mehr ertrage. Jesus wurde verabscheut und auch ich verachtete ihn. Doch meine Krankheit, Jesus hat sie getragen. Und meine Schmerzen, Jesus lud sie auf sich. Ich dachte, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat Jesus durchbohrt wegen meiner Schuld, Jesus wegen meiner Sünden gequält. Für meinen Frieden ertrug er den Schmerz und ich bin durch seine Striemen geheilt. Wie ein Schaf hatte ich mich verirrt. Ich ging meinen eigenen Weg, doch ihm, Jesus, lud Gott meine ganze Schuld auf. Jesus wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug Jesus alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde Jesus dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat das Leben von Jesus auf dieser Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte Jesus liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen kam er, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Gott wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird Jesus leben und Nachkommen haben. Durch Jesus gelingt der Plan Gottes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil Jesus sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war Jesus doch der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Ich könnte die Augen wieder aufmachen. Was ich gerade gelesen habe, ist Jesaja 53, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, ein bisschen abgeändert. Ich habe Jesus eingesetzt und eben das manchmal ein Ich reintun. Der Jesaja war ein Prophet, der hat so plus minus 700 vor Christus gelebt. Und ich finde das spannend, wie viel einfach mal zutreffende Sachen über Jesus, er gesagt hat. Er hat gesagt, Jesus wird gequält werden. Wissen wir heute, stimmt. Jesus wird sich nicht verteidigen, wird seinen Mund nicht auftun. Wissen wir heute, stimmt. Das ist das, was ihn der Pilatus fragt und auch der hohe Priester, willst du dich nicht verteidigen? Und er sagt einfach nichts. Er wird von allen gemieden. Stimmt, es hat keiner sich wollen zu ihm stellen, nicht mal seine eigenen Jünger. Er wurde zu den Verbrechern gezählt. Stimmt, links und rechts von ihm sind zwei Verbrecher gehangen am Kreuz. Er wurde ins Grab eines reichen Mannes gelegt. Ich finde das faszinierend, dass das Detail auch vorausgesagt worden ist. Weil wenn er auf dem Kreuz abgenommen worden ist, ist er wirklich ins Grab von einem reichen Mann gelegt worden. Der Mann hat sich selber ein Grab, eigentlich so ein Steingrab, machen lassen und hat es noch quasi Jesus gegeben. Und er sah nach dem Tod das Licht. Ist jetzt ein bisschen eine blumige Umschreibung, aber wir wissen, das stimmt. Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Und der wunderbare Satz: Durch ihn gelingt der Plan Gottes. Kolosser 1, Vers 20. Durch ihn, durch Jesus, hat er, Gott, alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Kolosser 1, Vers 20. Gottes Plan von Anfang an ist es gewesen, sich vollkommen mit dem Mensch zu versöhnen. Das hat Gott von Anfang an wollen. Das war nicht deine Idee, das war nicht meine Idee. Es war Gottes Idee von Anfang an. Der Plan hat er verfolgt von Anfang an. Gemeinschaft mit dem Mensch. Kolosser 2, 13 bis 14. Der Paulus hätte vorher gesagt, durch das, dass wir an Jesus glauben, dass wir auf seinen Namen getauft sind, passiert Folgendes. Eben sind wir erlöst. Und dann heisst es Folgendes. Denn vor dem, wart ihr tot. Aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich, das ohne Gott, euer Leben bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Ich glaube, ich kann all die Verse dann auf das Handout, wo die CP-Leiter einmal überkommen. Und wenn du kein CP bist oder das Handout selber auch willst, hast du es auf der feg-connect.ch. Dort findest du es sonst auch. Ich habe gestern mit jemandem ein spannendes Gespräch gehabt. Es ist ums Thema Heilung gegangen. Und ich habe dann gesagt, weißt du, ich glaube, das Ja von Gott passiert nicht. Also, ich will es wieder von dem Thema Heilung, körperliche Heilung lösen. Wenn du Gott bittest, dass er dir deine Schuld vergibt, wenn du Gott bittest, dass er in dein Herz hineinkommt, wenn du Gott bittest, dass er dein Vater ist, dann muss sich Gott nicht, weißt du, du bist jetzt da und du bettest das Gebet, das dringt in Gottes Gegenwart und dann entscheidet er, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ich behaupte, die Entscheidung von Gott ist vor 2000 Jahren gefallen, wo Jesus am Kreuz gehangen ist. Wenn du mir das nicht glaubst, dann ruft er die kleine Lesung von mir nochmal in Erinnerung. Gott hat alle Schuld auf Jesus gelegt. Alle Trennung von Gott auf Jesus gelegt. Und Jesus ist mit dieser Schuld gestorben. Und ohne die Schuld auferstanden. Und da sagt Paulus, Kolosser 2, 13 bis 14, wir sind mit Jesus lebendig gemacht. Wir sind auch mit ihm gestorben. Und mit ihm lebendig gemacht worden. Ohne die Schuld. Und übrigens, Gott vergibt dir nicht Schuld vom Anfang von deinem Leben bis zu dem Moment, wo du Jesus kennenlernst. Und nachher gibt es wieder eine kritische Lebensphase, weil du für alles nochmal, und bin ich jetzt wieder von Gott getrennt oder nicht? Ich habe wieder etwas gemacht, was ich nicht hätte sollen. Jesus hat für alle Schuld gezahlt, von der ersten Sekunde von deiner Existenz bis zur letzten. Er hat für alles gezahlt. Jesus macht keine halbe Sache. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe vorhin, als ich noch mal kurz über Predigt gegangen bin, zwei, drei Sachen noch mal angeschaut habe, bin ich auf eine Aussage gestoßen. Ich weiß nicht, von wem sie ist, aber ich habe das spannend gefunden. Er hat gesagt, im Neuen Testament finden wir keinen zornigen Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob ich grundsätzlich dem so zustimmen würde, aber ich glaube, es stimmt, wenn wir das Ganze durch die Brille von Jesus anschauen. Wir finden keinen zornigen Gott. Weil der ganze Zorn, die ganze Konsequenz von Sünde, von der Trennung von Gott, ist auf Jesus gelegen. Alles, nicht nur ein Teil. Nicht nur der Teil bis zu dem Punkt, wo wir... Das wäre ja völlig blöd. Oder? Wenn Gott dir all deine Schuld vergibt, bis zu dem Moment, wo du Jesus in dein Herz latscht und dann nachher, jetzt fängt die Rechnung aber wieder von vorne an. Es hat Zeiten gegeben, da haben das Leute gemeint, dass das so funktioniert. Zum Beispiel der Kaiser Konstantin ist wahrscheinlich einige irgendwo noch ein Begriff, dass es diesen Typ mal gegeben hat. Das ist der, der die grosse Christenverfolgungswelle im Römischen Reich einfach alle mal beendet hat, 320 nach Christus, dort umeinander. Und auch in der Kirchengeschichte, der ist drinnen, das war ein gläubiger Mann gewesen, oder? Man muss sagen, der Mann, der Kaiser Konstantin, der hat sich taufen lassen, kurz vorher gestorben ist, weil sie irgendwie das komische Denken hatten, wenn du tauft bist und wieder irgendetwas machst, was Gott nicht gefällt, dann bist du für immer verloren. Also die Gedankengebäude sind schon mal da gewesen. Ich behaupte, sie sind grundsätzlich falsch. Jesus hat den ganzen Preis gezahlt. Warum? Es war Gottes Absicht, uns zu befreien. Es war Gottes Absicht, uns zu erlösen, uns zu retten, uns zu heilen. Und deine Erlösung, deine Versöhnung mit Gott, hat sehr, 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 sehr wenig mit dir zu tun. Klingt vielleicht jetzt zuerst ein bisschen komisch. Die Initiative für deine Erlösung ist von Gott ausgegangen, nicht von dir. Du nimmst sie an, oder nicht? Aber du bewirkst dein Heil nicht in dem Sinne, dass du etwas machst oder nicht machst. Ausser eben, dass du Ja sagst dazu. Oder Jesus sagt, wer das Königreich Gottes nicht schenken lässt, wie ein Kind, wird nicht reinkommen. Ein Geschenk kannst du annehmen oder nicht. Wenn du für ein Geschenk etwas tust, ist es kein Geschenk mehr. Dann probierst du es zu verdienen. Worum geht es eigentlich in dem Ganzen? Ich habe jetzt von Erlösung oder von Errettung oder so geredet. Das ist so ein ganz geniales christliches Slang. Im Neuen Testament gibt es ein Wort dafür, Soteria oder Sozein, das wäre das Verb. Sozo, vielleicht einige schon gehört, vielleicht sogar von mir. Das Wort kommt um die 110 Mal vor im Neuen Testament. Und das Wort hat ein unheimlich breites Bedeutungsspektrum. Etwas, was ich merke, was halt erzwungenermaßen durch das Übersetzen von der Bibel passiert, ist, dass das Wort eine Bedeutungsvielfalt ein bisschen verloren hat. Weil, oder wenn wir irgendwie lesen, beispielsweise durch den Glauben an Christus oder des Christus sein, sind wir gerettet. Oder? Was in unseren Köpfen dann sofort zündet, oder zumindest in ihm und in den meisten Leuten, die ich kenne, auch, die in der Gemeinde, in der Kirche aufgewachsen sind, was dort sofort zündet, ist das Bild, wenn ich mal stirbe, komme ich in den Himmel. Also das Verständnis von Heil, von Erlösung, hat etwas zu tun mit dem, was irgendwann mal kommt. Und das ist richtig. Und an dem Punkt wird übrigens eben das Wort Sozein wird dort gebraucht. Aber das Bedeutungsspektrum ist viel, viel grösser. Beispielsweise, als Paulus Schiffbruch erlitten hat auf seiner Missionsreise, sehen wir genau das gleiche Wort, das dort gebraucht wird. Gott hat ihn und die Mannschaft auf dem Schiff, das ist Apostelgeschichte 27, 28, bewahrt. Das Wort bewahren ist genau das gleiche Wort. Gott, Erlösung oder Errettung hat es durch Gott bewahrt unsere schwierigen, gefährlichen Situationen. Oder die blutflüssige Frau, die sich denkt, ich muss nur den Saum, den Rockzipfel von Jesus berühren und ich bin geheilt. Das Wort, das dort für heilig, körperliche Heilung gebraucht wird, ist ebenfalls das Wort. Also Gott hat eine absolute, ganzheitliche Erlösung geschaffen für uns. Gott ist nicht nur wichtig, was nach dem Tod kommt. Gott ist wichtig, was jetzt ist und was nach dem Tod kommt. Ich möchte mal eine Frage in den Raum stellen. Ihr dürft einfach Führer rufen. Warum glaubst du, bist du ein Sünder? Oder bist du ein Sünder gewesen? Warum? Warum? Entschuldigung? Hast du gesagt, wegen der Eva? Oder ich werde gar nicht gefallen, was ich nachher sage. Aber es ist gut, dass das gekommen ist. Andere gute Idee? Sorry? Unrein auf die Welt kommen? Mhm. Willst wegen dem eigenen Handeln? Wegen freien Willen. Ich möchte einen Vers oder zwei Versen anbieten, wo sich um das dreht. Römer 5, 18 bis 19. Wir stellen, das sagt der Paulus, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch. Und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Ist auch spannend, wenn er es da aufdröselt, oder? Wenn man nach dem Prinzip geht, dann ist deine und meine Sünde nicht in erster Linie eigen verschuldet, sondern wenn man sie zurückrechnet, liegt das Problem. Und es ist eben interessant, vorher in dem Text wird der Name erwähnt. Es liegt nicht bei der Eva, es liegt beim Adam. Also sorry, es ist nicht Eva, wenn schon ist der Adam, der Mann ist schuld. Das ist so ein bisschen ein Tiefschlag man hat wirklich das in der Kirchengeschichte immer mal wieder so sich zurechtgelegt, oder? Die Frau, oder? Die Frau ist verführt worden. Steht ja auch in der Bibel, ich glaube 1. und 2. Timotheus. Die Frau ist verführt worden, oder? Sie ist ja eigentlich das Problem. Wo wären wir ohne Frauen? Immer noch im Garten Eden, was weiß ich, aber immer noch allein. Dafür hätten wir viel Tier. Ich habe gerne Tier. Ich habe sehr gerne Tier. Besonders neben dem Herdöpfelstock. Sorry. Es ist nicht die Frau, die hier erwähnt wird in dem Text im Römerbrief. Es ist der Adam, der Mann, der erwähnt wird. Adam aber auch als Überbegriff für den Mensch. Aber ein einziger Mensch. Der Mensch, auf den es darauf ankommt, der Mensch, der Gott gesagt hat, ich habe dich geschaffen in meinem Ebenbild. Gang und verwalte meine Schöpfung und vermehre dich. Er hat sich entschieden und gesagt, finde ich cool, will ich machen, aber so wie ich es mir vorstelle. Und genau gleich wie, oder da geht in die Richtung, was du gesagt hast, unrein geboren. Oder? Ich sage nicht, du bist völlig unschuldig an deinem Zustand. Oder? Wir müssen Verantwortung für unser Handeln selber übernehmen, das nimmt uns niemand ab. Aber seit dem sogenannten Sündenfall, 1. Mose 3, haben wir die ungünstige Voraussetzung in unserem Leben, dass wir von Gott getrennt sind. Und die ist herbeigeführt worden durch eben die Ursünde. Oder ich finde kein schlaues, neutrales Wort dafür. Das Grundproblem von der Trennung von Gott. Und das ist gelöst worden durch Jesus. Oder der zweite Teil von dem Vers. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Du bist nicht Sünder, weil du geboren bist und irgendwann mal gesündigt hast. Wenn schon bist du Sünder, weil du, seit du geboren bist, eigentlich nie etwas anderes gemacht hast als gesündigt. Das ist das Problem. Da geht es nicht in erster Linie um das, was du tust, sondern um das, was du bist. Vielleicht die, die da gewesen sind, bei dieser Predigt von mir, wo ich über das Königreich geredet habe. Oder? Entweder bist du Bürger von dem Königreich oder du bist es nicht. Zwischen ihnen gibt es nichts. Und das Bürgerrecht kommst du nicht über, indem du irgendwie den Hampelmann machst oder so. Aber durch den Gehorsam von einem Einzigen, von Jesus, sind wir alle gerecht vor Gott. Wenn wir das annehmen, wenn wir das möchten. Das ist etwas, was wir annehmen müssen, wenn wir uns schenken lassen, wo wir müssen Ja sagen dazu. Es ist verfügbar für alle Menschen, aber wir müssen Ja sagen dazu. Es muss können greifen in unserem Leben hinein. Bis jetzt ist es mir darum gegangen, um irgendwie eine Grundlage zu schaffen. Ich hoffe, ihr nehmt mir ab, mal Gott meint es gut mit dir und mit mir. Mal Gott will erlösen, Gott will befreien, Gott will heilen, Gott will wiederherstellen. Es war Gottes Absicht von Anfang an und es ist Gott, der die Initiativen ergriffen hat und der ein komplettes Heilwerden geschaffen hat. Und das können wir haben, das können wir empfangen, wenn wir Jesus sagen, dass wir ihm hören möchten und dass wir das Geschenk von seinem Leben, vom Leben, von der Versöhnung mit Gott annehmen wollen. Und wenn wir das machen, dann sagt Jesus, Johannes Evangelium 14, 23, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen, also zu der Person, die Ja sagt zu Jesus, und bei ihm wohnen oder bei ihr. Also Jesus sagt, wir kommen zu dir. Wir ziehen, eben, das ist jetzt so ein bisschen Bildsprache, gell? Wie das so physikalisch funktioniert, frage mich nicht. Das geht über unser Verständnis, zumindest über meins raus. Er möchte in dir und in mir wohnen. In uns drinnen, nicht irgendwo anders. In uns drin. Nicht Gott ist im Himmel und wir sind da und umso lauter wir schreien, umso grösser ist die Chance, dass er es dort oben gehört. Er ist da. Er ist da. Jesus lebt in dir. Die Bibel redet von etwas ganz Interessantem, wenn es um Jesus und die Gemeinde, um die Kirche geht. Sie braucht das Bild von Mann und Frau, von einer Ehe. Oder? Und von der Ehe, das, was wir immer wieder hören, bei unseren Breitengraden, was ist das auch, 1. Mose 3 oder so, was heisst, oder, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, und damit er kann mit seiner Frau zusammen sein und sie werden ein Fleisch werden. Sagen wir einfach mal so, wenn du den Ehebund geschlossen hast, dann gibt es dich nur noch im Doppelpack. Mich gibt es nur im Doppelpack. Mich gibt es nicht mehr einfach so allein. Meine Frau hockt dort, sie ist meine Frau, ich bin ihren Mann, uns gibt es nur das Zweite. Damit meine ich nicht, dass sie nicht unabhängig von mir Sachen machen kann oder ich unabhängig von ihr. Aber von der Art und Weise her, von unserer Lebensführung her, es gibt uns nur das Zweite. Wenn ich einen Job bekomme in Argentinien, kann ich nicht sagen, ja, ich gehe, meine Frau bleibt da. Oder wenn sie einen Job bekommt in Polen, kann sie nicht sagen, ja, ich gehe und ich bleibe da. Oder zumindest nicht über längere Zeit. Das funktioniert nicht. Es gibt nur das Zweite. Wenn ich etwas mache und sie hat ein massives Problem damit. Oder wenn ich etwas mache, oder wenn sie etwas macht und ich habe ein massives Problem damit, dann haben wir beide ein Problem. Es funktioniert nicht mehr unabhängig voneinander. Das macht das Leben komplizierter und schöner. Es ist die Wahrheit. Ich glaube, das ist so. Es macht es komplizierter. Komplexer. Komplizierter ist so ein böses Wort. Es macht es komplexer und durch das schöner. Aber sie werden ein Fleisch sein. Oder? Und das Bild braucht die Bibel für die Vereinigung von Jesus und uns. Und ich habe letztens ein Bild gesehen, bei einer Konferenz, wo ich war. Und ich möchte euch das jetzt mitgeben, weil ich das wunderschön gefunden habe. Ich habe das sehr schön gefunden. Das bist du und das ist Jesus. Und in dem Moment, wo du Ja sagst, dass Jesus darf in dein Leben hineinkommen und du ihm willst hören und du sagst Ja zu dem, ich will versöhnt werden mit Gott, passiert das. Ihr seid verbunden miteinander. Ihr seid miteinander verbunden. Und in dem Glas, in dem einen Glas, das jetzt noch gefüllt ist, kann jemand von mir, von euch, für mich, das wieder genauso auseinanderdividieren, wie es vorher war. Dass jedes Wassermolekül, das vorher im rechten Glas war, nachher wieder im rechten ist. Und jedes, das im linken Glas war, nachher wieder im linken ist. Es geht nicht. Es ist einfach ein für alle Mal vermischt. Ich behaupte, das passiert, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. warum? Es gibt biblische Bilder dafür, oder? Es gibt das Bild vom Weinstock, Johannes 15, ich in euch, ihr in mir. Da geht es nicht mehr um eine Trennung, sondern man gehört zusammen. Der Paulus sagt in Galater 2,20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Es geht um eine Vereinigung von Jesus und dir und von mir, wenn wir Ja sagen zu Jesus. Dann gibt es so einen ganz knallharten Vers, wo mich massiv berührt hat vor kurzem. 1. Johannes 4, Vers 17. Ich bin einer, der oft Mühe damit hat, zum Glauben, dass Gott wirklich bei mir ist. Weil ich mache das immer wieder abhängig von dem, wie sehen meine Umstände gerade aus, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich gerade. Oder nur das, was man fühlt, ist echt. Wie fühle ich mich gerade, was passiert bei mir gerade. Und je nachdem, ob ich mich gut oder schlecht fühle, habe ich das Gefühl, Gott ist mehr oder weniger bei mir. Das ist völliger Quatsch, wenn ich das mache. In dem Vers, 1. Johannesbrief, 4, Vers 17 heißt, denn wir sind in dieser Welt, da, schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie innig die Beziehung von Jesus und dem Vater im Himmel war, wo Jesus auf dieser Welt war? Und der Vers sagt, genauso präsent ist die Beziehung potenziell für dich und für mich, und zwar jetzt. Nicht, wenn du ein besserer Christ geworden bist, nicht, wenn du geheiligter geworden bist. Das sind alles gute Sachen. Aber vorhanden ist es jetzt schon. Andere Bibelvers, Römer 8, 29, heißt, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dem Sohn Jesus gleich zu werden. Damit Jesus der Erstgeborene unter vielen Geschwistern ist. In der Taufe, das ist das, was dem Vers vorausgeht, in der Taufe werden wir mit Jesus vereint. Ich weiss, Taufe ist bei gewissen immer so ein heisses Eisen zum Anpacken. Ich sage einmal, du, im Zweifelsfall lass dich taufen, als erwachsene Person. Ich weiss, es gibt Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, vielleicht weil du als Kind getauft worden bist. Lass dich nicht unter schlechtem Gewissen taufen, das mach bitte nicht. Aber grundsätzlich lass dich taufen, weil ich sehe es einfach nicht anders in der Bibel. Die Bibel redet immer von dieser Taufe im Wasser. Sie redet immer wieder davon, ich kann es nicht ändern. Oder? Und in dem Sinne heisst es, werden wir vereint mit Jesus Christus. Und Jesus lebt dann in dir, mit all seiner Liebe, und mit all seiner Autorität und mit all seiner Kraft. Ich habe mal vor ein paar Monaten da, ein Beispiel gemacht und gesagt, wenn, ich glaube, Fubi ist es gewesen, wenn Fubi in ein Spital hineinläuft, dann steigen die Heilungschancen von allen in dem Spital, geht drastisch an. Das ist nicht wegen der Fubi. Es ist eine wunderbare Person, aber es ist nicht wegen ihr. Es ist, weil Jesus in ihr lebt und mit ihr in das Spital hineinläuft. Und ich mache die Behauptung, das Ziel von unserem Leben, nachdem wir Ja sagen zu Jesus, alles, was wir den Rest von unserem Leben machen, sind zwei Sachen. Uns mehr anfangen zu verstehen, wie sehr und unendlich uns der Vater liebt. Und immer mehr anfangen zu verstehen, was das bedeutet, dass Jesus wirklich und wahrhaftig in dir lebt und da ist. Ich kenne die ganze Geschichte mit Jüngerschaft oder Mentoring oder Zweierschaft. Und machen wir das, das sind gute Sachen. Aber ich möchte einfach zu dem sagen, die ganzen Jüngerschaftstools, da geht es nicht um Lebensoptimierung. Es geht nicht um Lebensverbesserungs. Es ist kein Lebensverbesserungsprojekt. Es geht nicht darum, dass du ein besserer Christ in dem Sinn wirst. Es geht nicht darum, dass du die christlichen Normen oder Grundsätze oder Gesetzlichkeiten oder ethische Regeln irgendwie intus hast und anfängst dich an dem orientieren. Das kommt irgendwie alles auch mit. Aber in erster Linie geht es in der Jüngerschaft darum, dass wir immer tiefer verstehen, wie sehr der Vater uns liebt und wie echt Jesus da ist und in uns drin lebt. Um das geht es. Und alles, was rundum passiert, oder? Das ist das. Oder Jesus ähnlicher werden. Das ist immer wieder bei Römer 8, 29. Gott hat wollen, dass Jesus der Erstgeborene aus vielen Brüdern ist und Schwestern. Wir sollen dem Sohn Gottes, Jesus, ähnlicher werden. All die Sachen rundherum, oder? Wenn ich wieder von Königreich Gottes bauen rede oder so irgendetwas. Ich behaupte, das sind Sachen, die dann passieren, wenn wir eine Offenbarung haben von dem, wer Gott ist und wer Christus in dir und in mir ist. Ich weiß gar nicht, wo in der Bibel das steht, aber es gibt den Vers, Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Oder? Die Herrlichkeit Gottes wird durch uns durchdringen, an diesen Punkten, wo wir so kleine Puzzleteile von dem angefangen haben, verstehen, wie sehr wir geliebt sind und wie wirklich Jesus in uns drin lebt. Gestern war schon Samstag, Mitarbeiterschule, und der Stefan hat irgendetwas gesagt in Richtung von Königreich Gottes bauen passiert immer so, dass es aus dir rauskommt. Oder in dir passiert etwas und das erzeugt wieder etwas. Du verbreitest und multiplizierst in deinem Umfeld immer, was in dir drin ist. Ob du willst oder nicht, das machst du immer, auf die eine oder andere Art. Und umso mehr Erkenntnis, umso mehr Bewusstsein, umso mehr Verständnis, das ist ein heißes Wort in diesem Zusammenhang, aber ich glaube, es ist nicht völlig falsch. Also mein Verständnis von dem da ist, wie sehr du geliebt bist und was Jesus durch dich möchte tun. Umso mehr wirst du ein Mann und eine Frau werden, die Königreich Gottes baut. Sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Wir hören jetzt gerade ein Musikstück. Und etwas, was ich einfach gemerkt habe, das möchte ich heute Abend noch machen, ist, es wird eine Folie eingeblendet mit einem Gebet, wo du kannst beten kannst, wenn du Jesus dein Leben möchtest geben, wenn du das noch nie gemacht hast. Das Musikstück, das wir hören, heisst Yes and Amen. In dem Lied geht es eigentlich um das, dass Gott all seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, einlöst. Und die Grundverheißung in allem ist, dass er uns wirklich ein Heil geschaffen hat in Jesus Christus. Genau, das werde die Folie einblenden. Wenn du dein Leben Jesus möchtest geben, darfst du das machen. Du darfst es für dich an deinem Platz machen. Du darfst es mit jemandem machen, der links oder rechts vor dir hockt. Du darfst auch hinterher kommen. Wir haben jemand im grünen T-Shirt, der mit dir betet. Wir haben zwei Leute, und ich stehe auch hinterher. Genau, du darfst auch mit uns kommen, beten. Wenn du merkst, du bist so, ich weiss, dass es so Leute immer wieder gibt, und das ist voll okay, wo ihr das Leben schon mal Jesus gegeben haben, aber sich nicht sicher sind, gilt das oder so. Weißt du was? Dann ermutige ich dich, bete heute mit jemandem zusammen. Also wenn du wieder mal in die Situation kommst, wo du dich fragst, gilt das, dass du zu dieser Person kannst gehen und die wird dir sagen, hey, es gilt. Gott meint es im Fall noch viel ernster, als du es hier gemeint hast. Yes. Ich möchte noch beten. Jesus, in dir und durch dich und für dich ist alles geschaffen, was existiert, sagt die Bibel. Wir sind in dir, durch dich und für dich geschaffen. Und hilf uns, Jesus, dass wir das an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, dürfen, dass wir wie ein Stück mehr dürfen von dem Geheimnis verstehen. Dass wir dürfen sehen, wo in uns bist du aktiv, wo in uns lebst du, wo in uns bist du am Arbeiten, wo dürfen wir in Prozesse steigen mit dir, wo wir dich besser dürfen kennenlernen, wo wir mehr dürfen verstehen, dass wir unendlich und bedingungslos geliebt sind vom Vater. Hilf uns tiefer in die Beziehung mit dir vorzudringen. Mehr zu erfassen, was das wirklich für Auswirkungen hat, dass du in uns lebst, Jesus. Und lass uns die Anbetung und den Lobpreis aufsteigen für das, was du tun hast, Jesus. Weil es lässt sich nicht in Wort fassen, was das für ein Geschenk ist. Du hast uns nicht nur einen Weg gezeigt, wie dass wir dürfen zu dir kommen. Du bist den Weg selber bis zum Ende gegangen. Für uns. Und du bist an der Ziellinie und lädst uns ein. Gib mir die Hand und ich ziehe dich über die Ziellinie drüber.